Herzlich willkommen zu HealthUp, dem Podcast zum digitalen Gesundheitsökosystem. Ich bin Michael Schober und spreche hier mit Gründerinnen und Gründern, mit Entscheiderinnen und Entscheidern, die Digitalisierung im ambulanten Markt nicht nur diskutieren, sondern wirklich umsetzen. Wir sprechen über Geschäftsmodelle, Wettbewerb und die Versorgungspraxis. Ehrlich, konkret und ohne PR-Floskeln. Heute habe ich Dr. Shabnam Fahimi Weber zu Gast, was mich sehr freut. Shabnam, schön, dass du da bist. Shabnam hat eine ganze Reihe von Rollen. Shabnam ist erstmal HNO-Ärztin. Mhm. Sie ist Gründerin, wenn ich richtig recherchiert habe, von einer Gesellschaft für klinische Studien und klinische Forschung. Und sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von DubiDoc. DubiDoc ist ein Anbieter von Lösungen für Online-Terminbuchung, Self-Check-In und Co. Dazu aber später mehr. Das kannst du auch um Welten besser erklären als ich. Jetzt erstmal ganz herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Um hier ein bisschen aufzulockern und uns gleich in Redefluss zu bringen, haben wir so ein kleines Einstiegsritual, auf das du dich ein bisschen einlassen musst.
Ja,
mach ich. Unser Health-Check-Einstiegsritual. Da stelle ich dir 4 oder 5 kurze Entweder-Oder-Fragen. Mit der Bitte um spontane und kurze Antwort, okay?
Okay, ich gebe mir Mühe.
Okay.
Bin gespannt.
Ich starte mal rein. Wir sitzen jetzt hier in unserem neuen Podcast-Studio hier in Bamberg. Und Bamberg ist ja für vieles bekannt, unter anderem für seine Biervielfalt. Deswegen dachten wir, wir versuchen ein bisschen regionalen Touch in den Podcast zu bringen. Deshalb geht die Einstiegsfrage um Bier. Egal ob die alkoholhaltige oder die alkoholfreie Variante natürlich, wenn du dich entscheiden müsstest, Pils, Helles, Rauchbier oder gar kein Bier?
Pils.
Pils, okay. Sehr vernünftig. Ich bin eher bei Hellem zu Hause, ja, aber ich glaube, wir könnten gut miteinander anstoßen. Und meines Wissens gibt es auch in Bamberg gute Pilzsorten. Ja,
ich habe gestern auch einen getrunken.
Ja, wunderbar.
Aber bio- und alkoholfrei fand ich
sehr gut,
voll lecker.
Sehr gut. Gleich mal die Bamberger Biervielfalt getestet.
Genau.
Voran. Sehr schön. Die weiteren Fragen gehen mehr in die Business-Richtung. Aber die erste hast du schon geschafft mit Bravour. Venture Capital. Beschleuniger oder Risiko?
Risiko.
Risiko. Das ist echt eine knappe Antwort. Perfekt. Das hat noch niemand geschafft. So gut.
Ich habe mich mit den Themen auch beschäftigt schon. Ja? Also überhaupt mit Venture Capital. Als Unternehmerin und Gründerin muss man sich mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, deshalb habe ich schon eine eigene Vorstellung oder Meinung davon.
Klare Meinung dazu.
Ja, genau.
Okay. Dann bin ich jetzt gespannt. Regulierung, Bremse oder Schutz?
Ja, ich glaube, ich würde sagen Bremse.
Ja. Ich bin auch eher auf der Seite.
Ja, muss ich echt dran denken. Ich glaube, in dem Ausmaß, in dem wir es jetzt aktuell erleben, ist das eine Bremse. Selbstverständlich brauchen wir eine bestimmte Regulierungsidee, Konzept hinter dem, was wir tun, gerade in der Digital Health. Aber das, was wir gerade erleben als Unternehmer, gerade Unternehmen, die wachsen wollen, ist schon eine einschränkende Situation.
Ja.
Und teuer. Also ich meine, sind es hier 5 Zertifizierungen, was wir gerade gemacht haben. Das muss man sich echt erlauben können als Unternehmen, weil das sind ja wirklich sehr viel Geld und Personaleinsatz, was da drauf geht. Also insofern.
Ja, ist schon mal ein 6-stelliger Betrag weg. Ja,
das ist echt eine ambivalente Einstellung dazu.
Okay, dann greife ich das später auf jeden Fall nochmal auf, wenn wir gemeinsam in die Zukunft blicken. Dann habe ich noch die Frage, Interoperabilität nur ein Buzzword oder wirklicher Business-Treiber?
Business-Treiber, ganz klar. Also ohne Interoperabilität können wir eigentlich alles in die Tonne hauen, was wir heute tun. Das muss man einfach klar sagen. Wir können nicht verschiedene Systeme nebeneinander laufen lassen. Das würde User komplett überfordern und das würde auch das, was wir eigentlich erreichen wollen, nämlich das Verbessern und Erleichtern der Prozesse, das würde überhaupt nicht möglich sein ohne den.
Okay. Dann kommen wir zur letzten Frage von dem Einstiegsritual. Eine hohe KI-Durchdringung in Arztpraxen. Eher 2 Jahre entfernt oder 10?
Oh. Ja, also 2 Jahre.
2 Jahre,
ja.
Kurzfristig. Okay, das können wir auch nochmal schön aufgreifen.
Ja.
Dann vielen Dank. Dann gehen wir jetzt mal noch stärker in deine Richtung. Ich habe ja so ein Mini-Intro gemacht, was dir nicht annähernd gerecht wird. Deshalb stell dich doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal mit eigenen Worten kurz vor.
Mein Name hast du ja schon gesagt, ich bin in Teheran geboren, also ich bin Perserin. Ich bin mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen, mit meinen Eltern nach Düsseldorf, also dort bin ich auch aufgewachsen, habe mein Abitur gemacht Ich habe relativ zeitig angefangen, mit 17 zu studieren, Medizinstudium. Und danach habe ich eine Facharztausbildung gemacht zur Hals-Nasen-Ohrenärztin und habe eine Praxis aufgebaut. Die Praxis ist inzwischen schon, da habe ich alleine angefangen, aber ich wollte immer mit einer großen Gruppe arbeiten. Wir arbeiten an 4 Standorte mit 9 Ärzte, versorgen 15.000 Patienten im Quartal. Das heißt, wir machen in der Medizin, glaube ich, inzwischen, wir haben eine volle Weiterbildungsermächtigung. Das heißt, wir machen schon das Fach komplett. Irgendwann zwischendurch waren bestimmte Themen klar, die möchten wir belegen. Das war eben klinische Forschung. Wir haben eine Gesellschaft für klinische Forschung, operativ, wir haben einen eigenen OP gebaut. Das heißt, wir haben versucht, in der Medizin schon diese Unterschied zwischen Klinik und Praxis zu schließen, weil die ambulante Versorgung immer wichtiger wurde aus unserer Sicht. Dann kam dieses gesamte Prozessthema, wenn man wächst und das System crasht irgendwann, Personalmangel, kam das Thema 2016, wir gesagt haben, wir müssen auch nochmal schauen, ob wir digitale Tools finden. Und sehr klinisch sind wir da dran gegangen. So nenne ich das klinisch, weil wir eine Forschung gemacht haben, wirklich eine Forschung diesbezüglich. Und dann haben wir festgestellt, dass es nicht möglich ist. Und ich habe damit weitere Personen, die sehr aktiv waren in diese digitale Szene, haben dann eine Firma gegründet, Takuta, und haben damals DubiDoc als Software aufgebaut, um diesen Prozess zu begleiten. Zudem bin ich dann über dieses Thema, weil mich das echt sehr interessiert hat, in verschiedene Gremien reingekommen. Ich bin Vorstand der Deutschen HNO-Gesellschaft, Digitalisierungsgesellschaft. Ich bin im Berufsverband, unserem Berufsverband aktiv. Also diesbezüglich, ich habe dann Lehre gemacht, Bücher geschrieben und so weiter. Also dieses Thema hat mich echt gefasst und seit ja über 10 Jahren bin ich in diesem Thema in verschiedenen Rollen aktiv.
Ja, merkt man, und Respekt.
Ich habe eine Familie, natürlich sehr wichtig, das würde ich doch trotzdem sagen. Ich habe 3 Kinder und sehr engen Kontakt zu meinen Geschwistern und ich habe super sehr engen Freundeskreis. Also ich glaube, ich bin auch, habe das geschafft, das nicht zu vernachlässigen zu allem, okay, dem, was ich gerne mache, weil mir das sehr, sehr wichtig ist.
Ja, verstanden. Jetzt ist es ja nicht der komplett übliche Weg einer typischen HNO-Ärztin, auch irgendwie im Digital Health-Bereich zu gründen. Du hast ja die Beweggründe gerade ein bisschen erläutert. Wie hast du es genannt? Ihr seid ein bisschen klinisch rangegangen. Das heißt, ihr habt euch sehr strukturiert wahrscheinlich angeschaut, was gibt es da draußen so. Aber gab es irgendeinen Punkt, an dem du das festmachen kannst, wo du sagst, das war damals so der ausschlaggebende Punkt, dann war mir klar, ich muss da was Eigenes gründen im Bereich?
Ja, also ich kann mich total daran erinnern. Ich bin mit einem großes Problem aus der Praxis in den Urlaub gefahren. Ich weiß noch, es war auch irgendwie Sizilien-Urlaub. Und ich habe da gesessen und habe gesagt, es kann einfach nicht sein, dass wir so repetitive Aufgaben, wirklich einfach repetitive Aufgaben an der Anmeldung, jedes Mal den Leuten erklären müssen, die neu in diese Position reinkommen. Das war das eine. Und die komplett fehlerhaft sind. Also wir sind immer an unsere Grenzen geraten, dass wir super viel gearbeitet haben, aber total ineffektiv. Und das war so ein bisschen die Herausforderung, dass ich muss mich mental mit diesem Thema beschäftigen. Das geht nicht, dass wir investieren, arbeiten und trotzdem nicht wirklich wirtschaftlich sind. Und und da habe ich angefangen, wirklich zu lesen. Ich weiß nicht, ich habe damals schon David Matisowicz, das war so einer, der sehr, sehr aktiv war. Den habe ich kontaktiert aus dem Urlaub, habe gesagt, hey, ich möchte ganz gerne mit dir das Thema, weil ich war damals schon in der Forschung, da dran gehen. Und das war wirklich das konkrete Problem war für mich so ausschlaggebend, dass ich dachte, ohne das können wir die Gesundheitsversorgung nicht gewährleisten, in unserer Einheit schon nicht, geschweige, was Deutschland betrifft. Und von da haben wir angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, wirklich intensiv alle Tools angeschaut, was kann man machen. Und so ist es nach und nach entstanden, wirklich.
Spannend. Also aus der Problematik oder aus der Beobachtung in der eigenen Einrichtung letztendlich gesehen, da gibt es die und die Probleme, die sollte man anders lösen. Aber dann auch damals, ihr habt ja 2016 oder 2017 oder so gegründet, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, gab es dann auch trotzdem nicht die richtige Lösung schon am Markt, ne? Sonst wäre der nicht in die Gründung gegangen.
Nee, gab es nicht. Vor allem, wir hatten ja mehrere Dinge. Wir hatten einmal dieses Wartezeit, also die Patienten, die Praxen waren voll und die haben immer gemeckert. Unsere Anmeldung war echt gestresst, wenn sie immer kamen und sagten, wann bin ich dran? Wir hatten das Thema Erreichbarkeit. Es gab so mehrere Themen, wo wir sagten, das gibt es einzeln vielleicht. aber auch nicht für alle Sachen. Deshalb haben wir die ersten zwei Jahre tatsächlich wirklich die Studenten an Anmeldung gesetzt und haben dann, wir haben eine Doktorarbeit draus gemacht. Also es war gar nicht so dieses typische, wir gründen und wir produzieren, sondern wir haben gegründet und haben gesagt, wir gehen da anders dran. Und es waren mehrere Aufgaben, die dieses Produkt beherbergen musste. Und da war das irgendwie 2018 haben wir wirklich ein Tech-Team zusammengestellt und gesagt, okay, jetzt bauen wir das. Und auch da war nach ein, zwei Jahren klar, okay, das Bedarf ist da, aber das ist nicht interoperabel. Da, also Schnittstellen zu den Systemen gibt es nicht. Da war fast 2 Jahre auch noch an Schnittstellen gearbeitet. Mhm. Also das war schon Pionierarbeit aus meiner Sicht, was wir damals gemacht haben. Und, ja.
Ja, und gerade für so, ich nenne es mal, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, so ergänzende Systeme, die Praxen letztendlich an ihre bestehenden Systeme ja andocken wollen, gibt es ja auch so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Wenn die Interoperabilität nicht da ist, ist es super schwer, in den Markt zu kommen.
So ist das.
Man benötigt die Schnittstellen.
Ja.
Okay, so viel zur Gründung. Wir kommen dann auch gleich nochmal zu DubiDoc. Ich habe auch in der Recherche gesehen, dass du auch noch, neben all den Hüten, die du gerade beschrieben hast, den Hut aufhast, dass du ein Netzwerk unterstützt, das Patientinnen und Patienten aus dem Iran aus der Ferne unterstützt. Kannst du dazu was sagen? Ich habe nicht viel dazu gefunden, ich habe nur diese Überschrift gesehen. Oh.
Ja.
Wie das zustande kam.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, vielleicht kann ich noch einen Schritt zurückgehen.
Dann.
Ich bin schon von Kind auf damit aufgewachsen, mich so ein bisschen sozial zu engagieren. Und für mich ist wichtig, das, was ich habe, was ich so dankbar anzunehmen und auch was zurückzugeben. Das muss man sagen, das habe ich super früh in vielen Projekten gemacht. Ich habe einen Verein gegründet, 2016 übrigens auch, zum Thema Sprache verbindet. Das ist so, wir unterstützen wirklich sehr konkret Bildung in verschiedenen benachteiligten Stadtteilen in unserer Stadt. Das heißt, für mich war klar, wenn irgendwas mich tatsächlich packt und denke, das ist wichtig für unsere Zukunft meiner Kinder, dann möchte ich da eingreifen. Und Iran ist irgendwo für mich immer da, obwohl ich natürlich Deutsche bin, muss man sagen, so wo ich aufgewachsen bin, aber Iran ist für mich wichtig. Und diese Veränderung der Autokratie, Demokratie nach, das hat mich sehr, sehr belastet. Und als vor einigen Jahren diese erste Iran-Revolution kam, wo junge Leute auf die Straße gegangen sind, und haben sich wirklich niederschießen lassen. Da habe ich immer gedacht, boah, das können auch meine Kinder sein, die sich für Freiheit einsetzen. Mhm. Und ich bin so ein bisschen reingeraten. Es war plötzlich eine Situation im Iran, dass die Verletzten, die blutend auf der Straße lagen, nicht in den Ambulanzen gehen konnten, weil sie dort sofort einkassiert wurden und dann waren sie weg. Das war wirklich eine Engpass der medizinischen Versorgung, gerade für die, die es am ehesten brauchen. Und wir haben uns mit einigen iranischen Kollegen, 400 waren wir in Deutschland, weil die hier aktiv sind, also Ärzte, Apotheker, aber iranische Wurzeln haben uns zusammengetan und haben da schon angefangen zu schauen, wie kriegen wir diese Leute versorgt. Wir haben tatsächlich mit Videosprechstunde versorgt, wir haben versucht, Medikamente hinzubringen, Geld. Und das ist sowieso Wellen gegangen. Und jetzt in diesem Jahr waren ja wirklich extreme Situationen im Iran. Und da war ich sehr aktiv. Daher war ein Netzwerk schon da. Wir haben Ärzte dort gehabt, Krankenschwester, die wir aktivieren konnten, um diese Patienten in den Kellerräumen zu versorgen, in ganz, ganz einfachen Verhältnissen, die Munition aus dem Gesicht rauszuholen, also solche Dinge, die man gar nicht sich vorstellen kann hier, ja. Und und das ist, glaube ich, auch, das macht immer was, es gibt mir sehr viel zurück, dass ich, glaube das Gefühl habe, ich kann geben. Und es hat, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass solche Leute wie, ja, so wie ich, die eine Stimme haben, die auch einen Wirkungsgrad haben, dass sie sich für bestimmte Dinge auch einsetzen, die nicht nur monetär sind. Also ich glaube, da bin ich ganz klar, ein ganz großer Teil von mir muss auch so agieren. Ansonsten würde die Balance nicht funktionieren. Also ich glaube, ich brauche das auch für mich, aber auch für die Gesellschaft.
Ja, der wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Sehr, sehr cool. Und zeigt natürlich auch, was du sagtest mit Videosprechstunden und Telemedizin und Co., dass mit den technischen Möglichkeiten von heute man auch aus der Ferne, so unschön die Situation vor Ort ist, trotzdem irgendwie supporten kann. Ne?
Ja, absolut.
Stark. Okay, jetzt wissen wir mehr über deine einzelnen Rollen. Kann mir vorstellen, dass das schon jede Rolle für sich genommen, eine gute Last mit sich bringt. Was magst du, um mal abzuschalten, um mal den Kopf frei zu bekommen von all den Arbeitsrollen?
Ich würde erstmal vielleicht das korrigieren, es ist nicht immer alles Arbeit. Also ich habe da nicht so eine
Trennung.
Trennung. Das muss ich lebe und ich lebe so, wie du mich erlebst. Ich lebe so, ich komme auch mal spontan hier hin, weil es mir Spaß macht, ja, mit dir einen Podcast zu machen. Das ist alles Leben und ich lerne bei allen diesen Prozessen auch. Aber ich bin sehr gerne in der Natur, also ich wandere gerne, ich tue joggen. Schön. Ich bin gerne mit meinen Freunden unterwegs, ich reise gerne, ich bin auch nochmal so ein bisschen zum Thema Meditation, da bin ich trainiert, das kann ich auch machen, wenn ich merke, es ist echt, das brauche ich. Aber ich glaube, diese körperliche Bewegung ist für mich sehr wichtig, also das ist so, beruhigt auch meinen Geist, wenn ich das mache. Und ja, und Spaß haben. Ich lache total gerne. Also wenn ich da mit Freunden unterwegs bin, dann ist das auch wie so. Also wird meine Batterie auch nochmal aufgeladen werden. Also es ist ja eigentlich normales Leben, würde ich sagen. Es ist irgendwie nichts Außergewöhnliches, was ich mache. Aber es ist schon, ich glaube, das, was mir was gibt, was Positives, das mache ich dann irgendwie. Versuche ich immer mehr in meinem Leben einzubauen.
Ja, es ist interessant, wie unterschiedlich die Gästinnen und Gäste darauf antworten. Ja. Auch so diese, wie du sagst, ich bin auch eher in die Richtung, dass ich sage, naja, irgendwie verschwimmt Arbeitsleben und Privatleben sowieso immer mehr und irgendwie ist das eines.
Ja.
Wir haben auch schon andere Leute hier gehabt, die sagen, nee, straighter cut. Ja, von daher spannend.
Ja. Also ich bin ja auch irgendwie ich kann ja nicht dauernd Rollen wechseln. Ich bin ja Schabnam.
Also, willst du ja nicht verstellen, ne? Also,
ich kenne ja nicht
jetzt daheim jemand anders.
Klar, stell dir mal vor, ich würde abends beim Abendessen dann nicht von meinem Unternehmen erzählen und dann bin ich, oder von meinen Patienten, und dann würden meine Kinder mich ja nur in so eine komische Rolle erleben und 80% meines Alltags vielleicht gar nicht mitbekommen, weil ich da einen Cut mache.
Ja,
oder anders. Eine
Rolle spielen.
Ja, Rollen spielen. Oder ich würde nicht über mein soziales Engagement bei der Arbeit sprechen, weil das ja dann privat ist. Wie will man das trennen? Also für mich ist das nicht möglich und deshalb, wenn irgendwas überhand nimmt, dann achte ich schon drauf, dass ich das so ein bisschen balanciere. Aber eigentlich ist das einfach, wir sind alle irgendwelche Einheiten, in der wir sind. Also ich kann das...
Schönes Bild.
Ja.
Kann ich auch gut mit agieren.
Ja.
Okay, dann lass uns mal Dubidoc nochmal näher beleuchten. Mhm. Du hattest ja eingangs schon gesagt, dass einer, so habe ich es zumindest verstanden, dass einer der Kernpunkte war, warum du auch gesagt hast, hey, wir müssen hier irgendwas ändern, dass du ganz viele repetitive Aufgaben irgendwie wahrgenommen hast, vor allem bei den MFAs wahrscheinlich. Wenn du heute beschreiben müsstest, was Dubidoc im Kern macht, wie würdest du das beschreiben?
Ich glaube, inzwischen sind wir einfach ein modulares System, was viele Dinge machen kann. Fokus ist immer auf Automatisierung geblieben bei uns. Also wir nehmen uns einen Prozess und denken, wie können wir das automatisieren? Wir haben damals angefangen tatsächlich mit Wartezeitprognoseanzeige, dass man die Wartezimmer mit Patienten kommuniziert.
Ja, okay.
Das war unser erstes Ding.
Gleich,
das war wirklich so, dass wir Patienten sind eingecheckt worden und wir haben dann eine Nachricht bekommen, wie lange es dauert, bis sie dran sind. Und dann konnten sie rausgehen oder die haben da auch Informationen auf ihr Handy bekommen, was jetzt als nächstes passiert und so weiter. Und die Online-Terminierung kam dann fast zur gleichen Zeit, weil da haben wir gesagt, okay, wenn die Patienten selber eine Aufgabe übernehmen, entlasten wir die Anmeldung. Das waren so quasi Kernprodukte. Heute haben quasi integriert in unser Programm Sachen wie Videosprechstunde. Aber viel wichtiger ist in der letzten Zeit für uns auch Dokumentenaustausch. Was wichtig ist jetzt in letzter Zeit, was wir entwickelt haben, ist das Thema Self-Check-In, dass die Patienten die Anmeldung einfach etwas strukturiert abläuft. Wir haben damals gedacht, okay, die Patienten, die können ja quasi online sich irgendwo Self-Check in irgendeinen QR-Code machen oder irgendwie von zu Hause. Das können wir natürlich auch, aber die meisten Praxen wollen, dass man reinkommt, so wie üblich, und da steht irgendwas, ein Automat oder sonstiges, wo sie sich dann einchecken können. Diesen Prozess haben wir uns sehr genau angeguckt und ich glaube, wir sind, da haben wir uns sehr, sehr gut aufgestellt mit einem avatarbasierten, sehr persönlichen Ansprache in vielen Sprachen. Also ich glaube, da sind wir im Moment wirklich sehr erfolgreich. Wir haben uns im letzten Herbst mit Thema Auswahlhonorar beschäftigt, haben mit auch eine größere Abrechnungsanbieter in der Ärzteschaft, haben wir einen Prozess entwickelt, wo quasi die Patienten, wenn sie nicht erscheinen, bei größeren Behandlungs- wie Operationen, Schlaflabor oder sonstiges, dass sie automatisiert aus unserem Prozess heraus eine Abrechnung bekommen und das übernimmt dann die Abrechnungsgesellschaft. Das war sehr spannend für uns, weil das Thema Factoring war für uns nicht so ganz so wichtig, aber es ist komplett in unser Fokus geraten. Das, da fehlt tatsächlich was. Und wir haben vor zwei Wochen unsere KI-Agenten gelauncht, mit relativ auch da erfolgreich. Und zwar, es geht darum, dass auch diese ganze Prozesse der Kommunikation mit Patienten, Rezept bestellen, keine Ahnung, ich will das, jenes, dass es doch nur ein KI-Agent mit dem Patienten kommuniziert werden kann. Und das ist, war auch nochmal eine super spannende Sache und läuft gerade in 20, 30 Praxen in der Testphase. Dann schauen wir mal, was wird. Und deshalb kann ich gar nicht sagen, wir machen das. Wir haben natürlich, Basis ist immer noch ein Kalender geblieben, wobei man alle diese Tools auch ohne Kalender nutzen kann. In der gesamten Entwicklungsphase haben wir uns sehr bewusst auch mit Thema Integration beschäftigt. Da kommen wir gleich hoffentlich dazu. Weil das war für uns das Wichtigste. Der Prozess muss komplett automatisiert sein. Es darf nicht sein, dass man da noch ein zweites Tool nebenher aufmacht, wenn ich Abrechnungs anstoßen will, brauche ich jetzt nicht nochmal ein Fenster aufmachen. Ich wollte keine To-Do-Listen erstellen, die Mitarbeiter abarbeiten. Ich finde das furchtbar, wenn man Mails abarbeiten muss und dann trotzdem in einem anderen Software das und das, sondern es muss in einem Tool integriert sein und es muss interoperabel sein. Es muss sich wirklich mit dem System, mit dem ersten Primärsystem verbinden und tief integrieren. Und das, glaube ich, da sind wir auf einem wirklich ganz guten Weg und da kommen wir gleich noch dazu, wir beide hier sitzen. Ne?
Ja, genau. Deswegen partnern wir ja unter anderem, DubiDog und Medartix. Aber ist ja schon mittlerweile ein echt breites Portfolio. Deswegen bin ich froh, dass ich gefragt habe und nicht ich begonnen habe zu beschreiben, was ihr macht.
ganz cool. Kannst du ja nicht alles wissen.
Nee, kann ja also, nicht alles nicht. Wissen. Aber gerade auch, was du jetzt zuletzt sagtest mit diesem KI-Agenten, der die Hauptanfragen, die jeden Tag reinkommen, wie Folgerezepte oder jemand braucht Überweisung oder braucht einen aktuellen Befund, irgendwie abnimmt oder teilautomatisiert, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir sehen ja diesen Hype auch rund um Online-Rezeption und Co. Es geht ja in die Richtung, aber noch ein Teil automatisierter eigentlich. Mhm. Sehr spannend. Ja. Jetzt seid ihr 2016 gestartet, das heißt, ihr seid oder so richtig 2018, 2019.
Ja, das Produkt war 2020 auf dem, also das erste Produkt. Alles wir haben wirklich echt, aber gestartet sind wir mit diesem Projekt, mit dieser Entwicklungsphase. Damals ging es uns gar nicht so sehr um ein Produkt zum Verkaufen zu entwickeln. Es ging uns gar darum, echt so mal gucken, wie funktioniert das. Ja, aber ja, wir sind schon lange drin. Aber die ersten tatsächlich richtige Kunden waren 2021, 2022 so. Also.
Na, ich vermute mal, dass ihr habt ja eure eigenen Praxen. Yeah. Die sind natürlich die ersten Piloten, oder? Wo es immer ausgerollt wird.
Ja, erste, unsere Praxen und unsere Freunde, die hatten alle echt Bock.
Aber es ist ja ein Vorteil auch, ne? Also gegenüber anderen Unternehmen, die komplett irgendwie from scratch sich Praxis suchen müssen, könnt ihr da zumindest schon mal bei uns
sein. Ja, wir haben so richtig 20 Praxen, die sagen immer, wenn wir ja was Neues haben, ja, hi, wir machen mit. Und die sind natürlich auch irgendwo mit uns gewachsen und sind auch total begeistert, was für Entwicklungen wir gemacht haben. Und jetzt mit dem KI-Agent haben wir sofort unsere
Feuer und Flamme.
Wir wollen es testen.
Ja, sehr gut. Wahrscheinlich zum einen Feuer und Flamme und auch gleichzeitig die schärfsten Kritiker.
Wirklich. Das Lustige ist, es kommen immer wieder neue dazu, die sagen, also wenn ihr nochmal Testpraxen braucht und wir checken das, oh, wenn das so Leute sind, die sehr viel Ärger machen, dann machen wir es, lass uns zu genau ist das Ganze sehen. Weil unsere Jungs kriegen dann die Krise, wenn jemand dann so drei Seiten voll was zurückschickt. Ja. Und ich hätte diesen Vorschlag und mach doch mal diesen Vorschlag. Dabei müssen wir fokussiert bleiben. Ich meine, man muss wirklich sagen, wir produzieren wir entwickeln für breite Masse. Und das ist leider so, dass wir für manche eben nicht das bieten können, was sie sich so ausgedacht haben. Die Prozesse sind ja in vielen Praxen unterschiedlich. Und da eine Balance zu finden, also immer Feedback zu holen, aber nicht auf jeden Wunsch einzugehen. Also ich muss immer wieder sagen, ja Jungs, Fokus, wir müssen uns fokussieren. Trotzdem brauchen wir dieses Feedback. Und da, ich glaube, das ist immer so ein Problem, wenn man zu sehr die Wünsche der Testgruppe damit einbeziehen will. Kennt ihr bestimmt. Ne?
Auf jeden Fall. Aber wie du sagst, auf der einen Seite bist du sehr angewiesen auf das Feedback. Ja. Musst aber trotzdem schauen, okay, was ist schon gebündeltes Feedback und kommt von mehreren, weil du nicht jeden Einzelwunsch realisieren kannst, weil nicht jeder will diesen Button irgendwie in grün an der Stelle.
Ja.
Aber du enttäuscht natürlich dann auf der anderen Seite manchmal einzelne Anwender. Aber so ist die Welt.
So ist die Welt.
So ist die Welt. Apropos Anwender, jetzt habt ihr eure Lösung, ihr habt eure eigene Praxis, ihr habt befreundete Praxen, die da gerne mal mitpilotieren bei neuen Features. Aber wir sehen im Digital Health-Bereich unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema Vertrieb und wie bringe ich eigentlich eine Lösung Go-to-Market-mäßig in die Praxen. Wir arbeiten zum Beispiel mit eigenen Niederlassungen bundesweit und nochmal Vertriebspartnern. Ja. Ich weiß, es gibt andere, zuletzt war Constanze Stibula von Yameda zu Gast. Die haben nur Inhouse-Vertrieb und machen das komplett remote deutschlandweit. Wie seid ihr da aufgestellt vertriebsseitig?
Ja, wir haben erst angefangen, also relativ so banal, haben gesagt, okay, wir schauen uns an, was die Praxen eigentlich am liebsten, wo die Zugänge der Praxen am besten ist. Was ich auf gar keinen Fall wollte, ehrlich gesagt, das ist auch, glaube ich, mein Problem als Ärztin, dass die Leute sich bei mir in die Praxis reinsetzen und meine Zeit klauen. So fühlte ich das. Da habe ich gesagt, wir können die Leute nicht in ihren Abläufen nerven. Also das haben wir wirklich mal konsequent echt mal mit 2, 3 Sales-Mitarbeiter eingestellt und haben gesagt, okay, probieren wir es mal. Aber ich weiß noch, dass so Mitbewerber, wenn sie bei uns in die Praxis kamen, waren meine Mitarbeiter genervt. Die saßen da und wollten dann mich quasi in einen Kontext ansprechen, wo ich gar nicht darauf bereit war. Also ich weiß,
du bist im Praxisalltag gerade.
Das will ich nicht. Die haben sich zum Teil bei uns einfach Fake-Termine geben lassen, um an uns ranzukommen. Also wirklich total schräge, sehr aggressive Vertriebsleute. Und wahrscheinlich als Betroffene wollte ich das nicht. Und wir haben gesagt, wir gehen erst auf Messen und schauen, die Ärzte gehen ja dahin, um da was zu erleben. Also beziehungsweise Veranstaltungen, dort, wo Ärzte sowieso sind.
Kongresse
und Zeit haben, genau. Und das war so der erste Schritt, da sind wir echt gut angekommen. Und dann war der nächste im Bereich, da haben wir auch nochmal so, keine Ahnung, Ärzte anrufen, Telefonen, das ist ja auch sowas. Haben wir auch mal probiert und das bringt jetzt auch nicht unsere Art. Und wir gehen sehr, sehr stark über Partnerschaften in den Markt. Das heißt, wir haben Vertriebspartnerschaften mit verschiedenen Anbietern, die sowieso in den Praxen sind. Entweder IT oder Berater oder also da haben wir wirklich einen sehr guten Zugang. Wir gehen mit unseren Partnern, also Verwaltungssystempartner, weil auch die haben ja Interesse, ein System anzubieten, was deren Kunden vielleicht als Add-on brauchen und aber auch mit ins Spiel bleiben. Also die wollen ja nicht, dass die Kunden abwandern zu irgendeinem System, was es vielleicht hat. Also das heißt, wir diese Möglichkeit hat und dann in einem PVS-System integriert wird. Also es war super. Wir haben sehr früh auch mit Anbietern wie mit euch zusammengearbeitet und haben gesagt, hey, wir ergänzen uns gut, wir bieten das an und vielleicht brauchen deine Kunden das. Das heißt, Integrationspartnerschaften, Vertriebspartnerschaften, Messen und sehr über auch Ärzteschaft letztendlich, Verbände. Da sind wir auch, wir sind in der KV.
Gut vernetzt.
Wir sind gut vernetzt, genau. Ja. Ich bin in den KV, wir sind in den KV-Showrooms in deutschlandweit. Vertreten jetzt KI-Agenten, haben wir dann einen Wettbewerb gewonnen, auch sind wir in Köln und Düsseldorf aufgestellt. Das heißt, wir versuchen über so diesen Trust, wo die Ärzte sich wirklich Vertrauen haben und Zeit und Interesse machen. So, das sind so ein bisschen die Bereiche. Machen Online-Marketing ein bisschen, weil ich glaube, die Ärzte sind nicht so stark, was das angeht. Aber kommt mehr, da sind wir auch schon aktiv. Aber grundsätzlich sind das unsere Wege.
Okay, also ich würde es mal zusammenfassen mit vor allem Partnerschaften, aber auch Events.
Genau.
Ja. Gute Herangehensweise und natürlich ein Teil der Wahrheit auch, den du gesagt hast. Und natürlich ist uns Praxissoftwareanbieter, um mal für Medartix zu sprechen, und das kann ich glaube ich auch für andere Praxissoftwareanbieter sprechen, ist natürlich jede Integration von der Lösung, die die Praxis einsetzen will, auch wenn die von einem anderen Anbieter kommt, natürlich insofern recht, wenn diese Lösung gut integriert ist, ist der Wechsel der Praxissoftware einfach ein Ticken unwahrscheinlich.
So ist das. Wir versorgen diese Praxis in eine einheitliche Form und machen diese Praxis einfach zufrieden. Ja. Und das ist ja unser Anliegen, ehrlich gesagt. Und dann wechseln sie auch nicht. Also wir haben einen Churnrate von 0. Wirklich. Null.
Wir nicht ganz, aber auch.
Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Aber wir haben ja auch das vielleicht 0,5. Also es geht kaum einer weg, wenn sie einmal drin sind und damit zufrieden sind und wir mit dem PVS-System auch gut integriert zusammenarbeiten, gibt es da keinen Grund. Und vor allem Innovation wachsen. Da muss man auch aufpassen, glaube ich.
Ja.
Nicht mal so, ich habe jetzt ein System und das ist jetzt integriert und schön, da sitze ich setze ich mich hin und kassiere. Genau. Gibt es übrigens relativ viele PFI-Systeme, die das früher immer gemacht haben.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man immer innovativ bleibt und immer was Neues auch mitentwickelt, wird die Ärzte sagen, okay, jetzt das brauche ich auch. Und ich glaube, diese Dinge zusammengenommen macht die Praxis zufrieden.
Also, ja klar, also sicher dürfen sich die etablierten Praxissoftwareanbieter irgendwie nicht ausruhen. Der Markt ist umtriebiger denn je.
Ja.
Und wenn wir, weil wir es über Churn hatten im Endeffekt, wenn wir Kunden verlieren, ist es tatsächlich hauptsächlich, weil die Praxis aufgegeben so wird, ohne Nachfolger.
Ja,
tatsächlich ist der häufigste Grund.
Ja, das ist so.
Okay. Das heißt, wir hatten Partnerschaften und Events, ein bisschen Online-Marketing und Co., so als Go-to-Market.
Mhm.
Du sagtest öfter das Wort Patientinnen und Patienten, die mit euren Lösungen interagieren, egal ob sie jetzt mit dem KI-Agent ein Folgerezept irgendwie gerade abstimmen, ob sie am Self-Check-In-Terminal ihre Gesundheitskarte stecken oder ob sie online einen Termin buchen. Das ist ja trotzdem eine Zielgruppe, die eure Produkte anwendet. Dann klar die Praxisteams, ja. Aber wie ist euer Geschäftsmodell aufgebaut? Also wer bezahlt am Ende für die Lösung?
Ja, bei uns zahlen die Praxen, also die Ärzte, Anwender, weil wir da natürlich auch tatsächlich einen wirtschaftlichen Vorteil für die Praxen bringen. Erstmal Personalkosteneinsparung und dann auch noch zusätzlich dazu sind da die Prozesse, wenn die automatisiert laufen. Wir haben deutlichen wirtschaftlichen Benefit für die Praxen. Für die Patienten ist das ein Service, das muss man sagen, aber dieser Service wird ja auch, kommt ja der Praxis zugute, wenn die Patienten zufrieden sind. Bei uns, wir haben sehr viele Accounts in unserer DocuDoc, was Patienten angeht. Also wir deliveren über 2,5 Millionen Termine im Jahr. Das heißt, es ist relativ viel. Und trotzdem ist es so, dass wir der Meinung sind, dass die Patienten an der Stelle nicht bezahlen sollten.
Ja.
Und das daran halten wir auch, obwohl natürlich in der Vergangenheit sehr viele Sachen für Patienten auch sinnvoll erarbeitet worden sind. Auch da bin ich wahrscheinlich viel zu sehr eine Ärztin, dass ich das Gefühl habe, auch da müssen die Kosten wirklich stabil bleiben für die Praxen. Ich sehe ja, in welche Drucksituationen immer mehr die Praxen kommen. Wieder als in meinen Position als Vorstand eines Berufsverbandes, dann bin ich schon der Meinung, dass wir da sehr genau darauf achten sollen, wirklich mit Augenmaß, ja, dass man nicht so addieren plötzlich auf 400, 500 Euro pro Praxis, pro Monat kommt, was man braucht an digitale Tools. Also, sorry, das ist einfach schwierig für eine Praxis, das zu stemmen. Aus dem Grund bleiben wir da auch sehr wirklich, glaube ich, in meinen Augen und als Feedback von unseren Kunden stabil. Und
verstanden. Ja, wird auch nicht einfacher, was die Pricings angeht in Anbetracht der aktuellen Praxissituation und der angekündigten Veränderung bei den Vergütungsmodellen. Das ist auch was uns umtreibt natürlich.
So ist das.
Ja.
Aber die Berater sind natürlich immer so, was, ihr monetarisiert das gar nicht so viel. So, ja, okay, das stimmt, das ist so. Man kann natürlich, aber wir haben auch nicht die Absicht, die Praxis, das System scale up und verkaufen. Das muss man auch sagen. Wir sind auch da eine nachhaltige Lösung, die wir machen. Wir wollen jetzt nicht mit 30-fache, das ist kein Venture Capital Thema. Das
war ja unser Eingangs.
Genau, das muss man auch mal, ist auch eine Unternehmensstrategie. Das ist auch ganz klar, dass wir auch da damals die Möglichkeit hatten, natürlich diese Dinge in Anspruch zu nehmen. Aber wir sind wirklich schon ein Unternehmen mit, klar, siehst du ja auch, wie lange wir auf dem Markt sind, das Thema nachhaltig und bleiben, nicht wachsen schnell und verkaufen und dann wieder, ehrlich gesagt, wieder verschwinden. Das ist ja sehr häufig in der Branche so. Das ist nicht unsere, deshalb ist es das langsame Wachsen für uns auch gar nicht so schlimm gewesen. Manche denken, oh Gott, Startup, das muss ja richtig scale up. Aber für uns war zum Beispiel so irgendwie zu sehen, dass wir wachsen, moderat wachsen, aber auch irgendwann einen Punkt erreichen, wo wir kein externes Geld brauchen. Das sind ja so Dinge, das muss man sagen, das ist in der Startup-Szene, in der ich sehr aktiv bin, als Jury jetzt oder als Mentor im Moment. Das muss man wollen, das muss man genauso entscheiden. Mache ich jetzt ein nachhaltiges Produkt oder beziehungsweise bleibe ich auch dran oder schnell wachsen und dann verkaufen? Das ist gar, ich will nicht, dass das schlecht ist, aber in der Gesundheitsbranche, unsere Kunden sind nicht daran gewöhnt. In der Gesundheitsbranche in Deutschland funktioniert das aus meiner Sicht auch nicht so gut so.
Ja.
Ich verschwinde dann und verkaufe. Und also insofern, das ist, glaube ich, wichtig, dass man das.
Das sind zwei höchst unterschiedliche Herangehensweisen am Ende. Und klar, wenn Venture Capital oder PE irgendwie mit drin ist, dann ist es einfach auch anders für die Gründerinnen und Gründer. Und ja, dann werden andere Skalierungsfaktoren auch erwartet, ein Stück weit.
So ist das.
Daher. Aber es ist ein guter Punkt, Richtung Wettbewerb mal zu schielen. Mhm. Du hattest ja geschildert, also ihr macht Self-Check-In, ihr macht KI-Agents, ihr macht Online-Terminbuchung, Ausfallhonorare und so weiter. Mhm. Ist ja ein breites Portfolio, wie ich schon sagte. Was würdest du sagen, wer ist dann heute im ambulanten Setting, wer sind eure Hauptwettbewerber?
Ich glaube, sagen wir erstmal zum Wettbewerb, Thema Wettbewerb. Ich glaube, man muss ein erfahrener und vielleicht auch ein gelassener Unternehmer sein, um mit der Entwicklung der letzten 10 Jahre umgehen zu können. Das muss man einfach sagen. Es schießen ja dauernd irgendwelche neue Anbieter. Wir haben ja allein schon zum Thema Dokumentenversendung. Das heißt, wir haben so viele gute Anbieter in Deutschland. Also es ist ja wirklich relativ schnell in den letzten, was willst du sagen, 3 Jahre, 4 Jahre ist das alles entstanden.
Jo, so.
Oder Online-Rezeption, denke ich, wie ist das denn so schnell plötzlich entstanden? Und die übernehmen ja auch bestimmte Aufgaben. Aber auch Online-Terminierung, ich weiß, als Dr. Lipp auf den Markt kam, da waren wir schon quasi in der Entwicklungsphase da war mit dem 500 Millionen Investment da war ein Schockstarre erstmal bei uns. Ich sage, oh Gott, kriegen wir das hin? Und als Unternehmerin weiß ich das, vielleicht weil ich da die verschiedenen Dinge mache, dass es nicht nur darum geht, auf den Mitbewerber zu schauen und sagen, was macht er, sondern wir schauen auch häufig auf uns. Also das ist wirklich so zu sagen, okay, wir haben jetzt das und das und das, das. Denn, ja, aber wir müssen erstmal auf uns schauen und sagen, was ist unsere Strategie? Und unsere Strategie hat sich zum Beispiel von der Strategie von Doctrine komplett unterschieden damals. Mhm. Wir waren schon von Anfang an Integrationspartner. Wir wollten schon Anfang an mit Partnerschaften gehen. Das ist ja deren Konzept. Ist es ja ganz anders, ist es All-in-One, ich würde alles machen und man sieht ja, jetzt bringen sie auch ein Softwareprogramm. Das heißt, erstmal das, also Wettbewerb ist nicht einfach so Wettbewerb und erschrecken, sondern es ist auch durchaus inspirierend und sagen, okay, das bin wir aber nicht, wir sind anders. Da sehe ich schon diese unterschiedliche einzelne Tools, die kommen, sehe ich heute schon als attraktiv und manche sind ja auch vielleicht in dem einzelnen Tool besser, von denen lernen wir auch. Für uns ist das Thema, wir möchten auch so bleiben, wie wir sind. Automatisierung integriert in einem zentralen Tool, aber einzeln auch nutzbar. Und da sehe ich aktuell nicht so große Bewegung in diese Richtung. Aber auch wenn es wäre, dann würde ich, glaube ich, relativ selbstbewusst damit umgehen, weil wir einfach ein Standing haben. Ich sage, denke ich, wenn man in diese Branche über 5 Jahre im Markt existiert hat, dann angenommen und monatlich wächst, das muss man auch mal sagen, und nicht nur verwaltet, ist man, da kann man gelassen sein, ja.
Ja, spannender Punkt und ganz starker Punkt, mit dem nicht nur auf den Wettbewerb schauen und irgendwie panisch reagieren, weil die oder derjenige jetzt mit großem Funding kommt oder die oder derjenige jetzt folgendes neue Feature gelauncht hat, sondern auch auf sich selbst schauen. Ist ein ganz, ganz guter Punkt, glaube ich.
Wir kommen alle mit Wasser.
Wettbewerb nimmt ja eher zu, wie du auch sagtest, wir machen ja immer diese Solution Map da und versuchen irgendwie zu kartieren, was es da draußen so für Lösungen gibt im ambulanten Setting. Und ich bin jedes Mal selbst wieder erstaunt, obwohl man denkt, man ist nah am Markt, was sich seit der letzten Aktualisierung schon wieder Neues aufgetan hat. Ne? Jetzt Ambient Scribe, irgendwie alle 2 Wochen kommt jemand Neues. Oder Online-Rezeption gab es vor 3 Jahren eigentlich gar nicht so. Ne? Also,
oder Sprach-KI oder sowas, wo ich denke, Dokumentation. Ja, du kennst ja, wir haben ja beide auf LinkedIn gepostet, dieses Bild, in welchem Kosmos wir uns befinden, was wir eigentlich, mit dem Netzwerk, du hast ja so ein Ding. Also ich meine, das muss man erstmal verstehen, wenn du das anschaust, denkst du, wie soll ein Arzt das überhaupt verarbeiten? Und da gehört es für mich nochmal schon so Leuchtturmprojekte, die das Ganze zusammenbringen, um das Ganze interoperabel aufzeigen und dann sagen, okay, so funktioniert das. Und dann muss man auch gemeinsam diesen Weg gehen. Ich sage immer, es wird nicht funktionieren, wenn man alleine irgendwas super Tolles produziert und das dann aber auch noch nicht dem Arzt oder der Ärztin in deren Prozess irgendwie integriert anbieten kann. Also daher glaube ich immer mehr daran, dass wir natürlich viele neue Sachen haben, aber am Ende werden wir schon ein Paket für den Arzt so vorbereiten müssen, was deren Ansprüche entspricht und nicht jeder für sich da dahin geht und sagt, hey, kauf das doch.
Wir nehmen auch eine gewisse Überforderung wahr, einfach bei der Fülle an Anbietern, aus denen du wählen kannst. Und ich glaube, dabei irgendwie Orientierung zu geben über so Interoperabilitätsprojekte, über gemeinsame, ist ein guter Punkt. Und ich kann mir die Frage zur Interoperabilität eigentlich sparen, weil wir haben es jetzt ein paar Mal thematisiert und das finde ich sehr schön beschrieben. Du hast klar gemacht, ja, ihr wart von Anfang an, habt ihr es sowieso auch strategisch darauf gesetzt, auf viele Partnerschaften, auf Interoperabilität, auf Schnittstellen und Co. Und davon partizipiert ihr noch heute. Und ich kann das, was du zuletzt gesagt hast, nur unterstreichen. Wir reden ja auch mit vielen Ärztinnen und Ärzten, die auch sagen, ja, helft uns irgendwie bei der Orientierung, weil diese breite Auswahl ist uns entweder gar nicht bewusst. Mhm. Und selbst wenn es uns bewusst ist, haben wir nicht die Zeit oder die Kapazität, uns so intensiv damit zu beschäftigen. Ne? Das sehen wir bei unserem Medatic Setup, dass es teilweise sogar ein bisschen missinterpretiert wird. Nicht nur diese Systeme sind integrativ mit Medatics nutzbar, sondern das ist so eine Art Vorauswahl, die Medatics getroffen hat, wo wir sagen, nee, eigentlich nicht. Mhm. Aber ne, so wird es dann oft interpretiert in der Hoffnung, irgendjemand nimmt mir da ab, dass ich diese breite Vielfalt mir anschauen muss.
Ich muss dir noch vielleicht einen Satz zu dem Interoperabilität sagen. Das ist dieses Thema Schnittstellen. Also ich diskutiere auch auf der politischen Ebene was mit den Schnittstellen und so weiter. Ich glaube, auch das ist nochmal wichtig, wie ein Unternehmen aufgebaut ist, wie eine Software aufgebaut ist. Heute, wenn ich Mentoring mache für neue Unternehmen, sage ich, als allererstes beschäftige ich euch mit den Schnittstellen in eurer Branche. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel auch das Thema FHIR-Format umgesetzt. Also viele haben die Fähigkeiten nicht vielleicht. Also ich glaube, das ist auch nochmal sehr wichtig, dass man sich von vornherein mit dem Thema beschäftigt. Ich möchte REST API an jede Stelle meine Software anbieten. Auch ohne Angst, dass mein Know-how vielleicht irgendwie abgegriffen wird. Also so ist das einfach. Ohne das funktioniert es nicht. Ne? Also insofern, das Thema Schnittstellen, glaube ich, werden wir eine Zeit lang noch im Fokus behalten müssen, weil das läuft natürlich ja immer noch katastrophal in vielen Hinsicht. Also ich will jetzt überhaupt nicht schönreden, die armen Kollegen und meinen Mitarbeitern, die sie trotzdem mit EPA oder sonst irgendwelche Themen immer wieder an den Grenzen kommen. Wir diskutieren, wir zahlen so und so viel 1.000 Euro an Mail, an Briefmarken. Schon. Weil die Patienten aus dem EPA ihre Dokumente nicht auswählen. Also es sind so Dinge, da nochmal um das Thema Interoperabilität müssen wir uns sicher noch die nächsten 3-4 Jahre mit Thema Schnittstellen beschäftigen.
Ich will damit auch nicht suggerieren, dass sich das Thema erledigt hat. Ich glaube auch, wir stehen da erst am Anfang. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass viele Anbieter offen sind für so Partnerschaften, viel mehr, als ich das vor 4-5 Jahren noch wahrgenommen habe. Mhm. Ich glaube aber auch, weil immer klarer wurde, allen Beteiligten, ja, wir brauchen diese Schnittstellen, sonst wird es nicht auf Akzeptanz in der Praxis stoßen. Und dann ist am Ende für alle nicht gut.
Ja.
Das ist ein guter Punkt, dass wir versuchen, Richtung Zukunft ein bisschen zu blicken. Du bist ja im Verband auch aktiv, hast du gerade beschrieben, du bist viel auf Kongressen und Podien und so weiter. Und wir sehen gerade eine Entwicklung, ich versuche die einfach mal zu beschreiben, mal schauen, ob du die auch so siehst. Im Sommer, ich glaube im August, soll der Referentenentwurf für das Primärversorgungssystem kommen. Wir haben jetzt diesen Entwurf für das GEDIC irgendwie seit ein paar Wochen vorliegen. Und was da ja zu sehen ist, dass das politisch versucht wird, dass Patienten zukünftig erstmal digital in die Versorgung einsteigen. Mhm. Was ja auch eine Entwicklung ist, die international in vielen anderen Ländern schon längst gang und gäbe ist. Und da gibt es ja auch Dinge wie die 116-117-Plattform, aus der Selbstverwaltung. Es gibt die Terminservicestellen, die daran angedockt sind. Praxen müssen dort freie Terminkontingente hinmelden. Also worauf ich hinaus will, siehst du diese Entwicklung zu diesem Digital, vor ambulant, vor stationär, eher als Risiko für euer Geschäft, weil dort jetzt auch so Terminservicestellen aus der Selbstverwaltung, ne, letztendlich aus der Ärzteschaft quasi unterwegs sind, oder siehst du das eher als Chance für eure Lösungen?
Ich sehe das als eine Chance. Wir brauchen aber auf jeden Fall Tempo. Ansonsten würde das Ganze nicht funktionieren. Also aus meiner Sicht ist das eine Chance, weil wir müssen strukturelle Änderungen vornehmen. Es ist einfach so. Wir dürfen aber nicht so aus der Hüfte geschossene Gesetze reinbringen, weil das ist das Problem aus meiner Sicht. Also ich finde durchaus, die Bereitschaft in der Bevölkerung ist da, einen digitalen Weg zu gehen. Aber es kann nicht sein, dass ich in einem im Flieger in eine Zeitschrift lese, wie schnell man eine AU über eine Plattform bekommen kann oder wenn man sich den Spritzen holt über einen irgendwelchen wirklich muss man sagen dubiose Seiten, das darf nicht sein. Also ich möchte das schon in Hände der Ärzteschaft oder Verbände sehen, das sehe ich schon wichtig und richtig, aber das funktioniert so nicht, dass man irgendwie unbedacht Sachen ändert. Also insofern glaube ich, dass ein strukturierter Zugang zur Medizin in Kooperation mit Player im Markt, aber auch mit Ärzteschaft zu schaffen, ist wichtig. Mhm. Und dann muss man schauen, okay, jetzt nicht zu viel Regularien. Entschuldigung.
Haben wir schon genug.
Und dann auch noch nicht zu viel Regularien und irgendwann dann auch nicht dafür sorgen, dass es irgendwann keine Ärzte mehr gibt, die diese Versorgung übernehmen, weil man die schon so platt gemacht hat, weil sie einfach keinen Einnahmen haben. Wir haben inzwischen so viele Kassenarztsitze, die nicht besetzt sind, die einfach nicht besetzt werden, weil da die Versorgung, weil das einfach finanziell sich nicht lohnt. Also ich kann vielleicht aus unserer Praxis sagen, wir haben über 15-20% Umsatzsteigerung gehabt im vergangenen Jahr und haben minus 3-4% Gewinn erwirtschaftet. Und deshalb konnten wir nichts investieren. Mhm. Also das ist jetzt ein kleiner, und wir sind groß. Ich weiß gar nicht, wie es bei den Kleinen geht, weil einfach die Kosten gestiegen sind und so weiter. Auf der einen Seite können wir nicht dem Patienten erklären, ja, du darfst einen dermatologischen Termin sofort innerhalb von 3 Wochen bekommen, aber die Primärversorgung einführen, sodass die Dermatologen oder ein Ohrärzte kein Geld bekommen. Also das ist ein bisschen unbedacht. Aber grundsätzlich, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, glaube ich, werden wir diesen Weg gehen müssen mit einem strukturierten Aufnahme, vielleicht zu schauen, wie funktioniert das digital.
Digitale Ersteinschätzung.
Habe ich nichts, finde ich durchaus. Wenn die, hast du schon mal so ein Ding ausgefüllt, schon mal digitale
Ersteinschätzung? Gibt es ja schon in ein oder anderen KV-Gebiet. Ich habe es mal ausprobiert. Mit S-Mate wird der erstens eingesetzt, ja.
Abgedreht. Also ich bin dann nach 2 Minuten habe ich abgebrochen. Weil also das muss man auch da einen Fokus drauf haben, dass das leicht ist.
Da ist Optimierungspotenzial.
Sehr groß Optimierungspotenzial. Also das, ich finde der Weg richtig. Wir sind so weit, sowohl Praxen als auch die Patienten sind so weit. Aber ich glaube, die Strukturen sind nicht sauber durchdacht, was sie uns gerade auf den Tisch gelegt haben. Also da bin ich, aber ja, auf jeden Fall. Das Krankenhaus, klar, wir haben zu viele Betten, verstehe ich. Wir machen zu viel medizinische Versorgung. Das muss man aussprechen, reduzieren, strukturieren. Aber das, keine Ahnung, da werden wir jetzt zu politisch, glaube ich, wir beide. Wenn wir da jetzt noch einsteigen, da muss man nochmal eine extra Folge.
Alles gut. Ich habe ja nach der Einschätzung gefragt und du hast sehr klar gemacht, dass du auch davon ausgehst, dass es irgendwie ein Zusammenspiel ist aus Lösungen, die vielleicht von Kassen und Selbstverwaltung kommen, plus die Lösung, die es am Markt schon gibt, wie eure. Ja. Weil letztendlich, selbst wenn so eine digitale Ersteinschätzung stattfindet, auf irgendeiner zentralen Plattform, meinetwegen aus der Selbstverwaltung, muss die ja irgendwie mit dem Terminmanagement der jeweiligen Praxis interagieren können.
Ja, so ist das.
Wo der Patient letztendlich hin soll. Ja. Also ich glaube, Problem ist verstanden. Mhm. Viele wissen, wir müssen irgendwas ändern. Ich glaube auch, dass es vielen Patientinnen und Patienten bewusst ist, wie du das auch gesagt hast. Aber ja, sind wir gespannt auf den Sommer. Wir werden
es beobachten und vor allem wir beide können es ja auch begleiten in irgendeiner Form. Das finde ich auch ganz gut gesagt. Das finde ich schön, ja.
Lass es uns begleiten.
Wir begleiten das, genau.
Betrachten es mal von der Seite. Ihr lebt es ja direkt in der Praxis.
Ja.
Und dann lass uns nochmal drauf schauen, weiterer Zukunftsblick. Was glaubst du, wird sich in den nächsten 2 oder 3 Jahren, also wirklich eher kurzfristig gedacht, wirklich fundamental in der Digitalisierung in Praxen ändern?
Nix. Also fundamental, ehrlich gesagt, wird sich da nicht sein. Da nicht
eine Antwort, als ich erwartet.
Ja, sorry. Also ich muss da jetzt auch ehrlich sein. Also egal, welche Euphorie wir beide hier haben. Also wir müssen da so wirklich. Es wird aber, ich glaube, dass 2025 schon ein Wendepunkt war zur Digitalisierung. Allein die Einführung von EPA hat schon echt sehr viel, glaube ich, Bewegung reingebracht. Das geben die Zahlen her und das kann ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung auch sowohl als in Dubidoc als auch in der Praxis in Verbänden sagen. Also da war 2025 schon sehr hilfreich. Und viele haben jetzt angefangen, was zu verändern. Ich glaube, wir haben im Durchschnittsalter der niedergelassenen Ärzte ist ja so, ja, ich glaube, über 50.
Ich glaube, 57.
Hausärzte 57, aber gesamt genommen auch Wir werden, glaube ich, einen Generationswechsel bekommen in den nächsten 5 Jahren. Und da sehe ich schon wieder einen großen Sprung. Und da sehe ich auch eine Bereitschaft. Da kommt einfach eine andere Generation als Ärzte in den Kliniken, in den Ambulanzen und in den Praxen. Und da sehe ich schon, das wird anders laufen. Und ja, da kommt nochmal. Also ich würde eher so deine Zeitspanne, 2-3 Jahre, würde ich jetzt mal nicht so als sehr, sehr, na, das geht glaube ich nicht, aber 5 bis 10 Jahre oder 5 bis 7 Jahre, das wird richtig
was. Weil dieser große Generationswechsel stattfindet, die sind alle viel digitalaffiner auch aufgewachsen.
Die Strukturen sind dann auch vielleicht auch klarer. Jetzt ist ja ein Chaos. Viele Ärzte sagen, was soll ich machen? Also ich glaube, da müssen wir schon noch ein bisschen 1-2 Jahre drauf warten. Drauf warten.
Ja, alles gut. Ja, sehr ehrliche Meinung. Ja, ist ja gut so. Also, warum sollen wir hier irgendwelche Luftschlösser malen? Das
macht keinen Sinn.
Dann würde ich noch zum Abschluss hin, du hast es vorhin schon angedeutet, vielleicht finden wir noch einen zweiten Punkt. Du hast gegründet im Digital Health Bereich, ist seit jetzt ein paar Jahre dabei. Du hast vorhin schon so einen Tipp unterschwellig mitgegeben für Gründerinnen und Gründer, die das vielleicht noch vorhaben im Digital Health Bereich. Du hast gesagt, man sollte sich sehr früh um Partnerschaften und Schnittstellen kümmern.
Ja.
Ich habe mir zumindest versucht zu merken. Ja. Was wäre noch ein Rat aus deiner Sicht an Gründerinnen und Gründer, die überlegen, im Digital Health Bereich zu gründen?
Also ich muss ehrlich sagen, ich würde fast gar niemandem empfehlen, das zu machen. Also heutzutage, weil es gibt 2 Aspekte, warum ich das sage. Erstens ist das Thema Regularien, was wir gesagt haben, in Deutschland hat extrem zugenommen. Und das Zweite ist diese Beraterkosten, die dazukommen, also dieses Thema Beratung und so, da gewinnen schon viele Geld. Aber trotzdem, wenn man es macht, finde ich gut, ich ziehe meinen Hut vor, würde ich sagen, ganz wichtig ist, fokussiert zu arbeiten. Ich habe es versucht, vorhin auch nochmal zu sagen, ich mache jetzt alles oder ich kann ja mit KI dies und jenes entwickeln, dann mache ich jetzt plötzlich das und biete dann dieses an. Das würde ich nicht machen. Ich glaube, ich würde schon ein Problem suchen, ein ganz konkretes Problem, was vielleicht bisher nicht so sauber gelöst ist oder ich habe eine super Idee, wie man es besser lösen kann und mich auf dieses Thema fokussieren und das in Partner und richtig gut machen. Eine Sache richtig, richtig gut machen und dann vielleicht mit anderen in Partnerschaft gehen. Also das glaube ich da, dieses viele denken, oh ja, jetzt kann ich mit KI ganz schnell was entwickeln. Also setze ich mich dahin und mache dann abends über Nacht einen Kalender, denke ich mal. Und ich denke, also das muss dann schon einen Sinn machen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir fokussiert bleiben und gut in eine Sache Experte sein. Und dann von da auf diese Basis kann man nach und nach schauen, wie arbeite ich, was kann ich nochmal gut machen. Und das Ganze dann ausbauen. Und das ist, und ich habe gesagt, nicht alle Wünsche der Praxen erfüllen, sondern darauf gut bleiben. Und wenn das funktioniert, wenn das, 50 Leute schon einsetzen in der Praxen, dann kann ich nochmal sagen, okay, ich versuche jetzt nochmal das andere dran oder irgendwie optimieren.
Sehr spannend. Vielen Dank. Das ist, glaube ich, für Gründerinnen und Gründer sehr gut. Ich würde es mal zusammenfassen mit auf jeden Fall Fokussierung. Mhm. Ja. Nicht jeden Wunsch, sondern geschaut, was kommt wirklich geballt und vor allem eine Sache oder das Problem, was man lösen will, richtig gut lösen und nicht, nur weil es jetzt mit KI vielleicht einfacher ist als noch vor 2-3 Jahren, ein Feature-Feuerwerk nach dem anderen quasi rauszubringen, sondern wirklich eine Sache gut machen, dann Kunden gewinnen und wenn man Kunden gewonnen hat, so erlebe ich zumindest in der ganzen Szene, dann erlebt man ja auch immer mehr Probleme, die es da draußen gibt, weil man einfach die Kunden hat und deren Probleme sieht und dann kann man zum nächsten Step gehen.
Genau so ist das.
Sehr spannend.
Gut zusammengefasst.
Danke. Shabnam, wir sind am Ende angekommen.
Ja, schön.
Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses super offene und transparente Gespräch. Ich glaube, du hast ganz viele Punkte auch mitgegeben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die man wirklich sehr gut adaptieren, mitnehmen kann und echt was gelernt hat. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ja. Wirklich.
Freut mich zu hören, dass Dankeschön. Es Spaß gemacht hat. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gern unseren Health Hub Podcast, bleibt mit uns im Dialog und bis zur nächsten Folge.